Filmstammtisch.
Mahlzeit, Dr. Robotnik hier mit einer weiteren Filmkritik. Diesmal zu einem etwas älteren Film von 1998. Deutsche Produktion, wahre Begebenheit, Tragödie 23. Nichts ist, wie es scheint. Ja, die Bedeutung von 23 muss man, glaube ich, nicht erzählen, oder doch? Sonst wäre es redundant. Oder? Ja. Also, es geht bei dem Film schon so ein bisschen um Verschwörung, dunkle Mächte, die im Verborgenen agieren und Machenschaften betreiben, alles in eine Schattenregierung und dann insgeheim die Welt kontrollieren. Ja, darum geht es teilweise auch. Aber eigentlich geht es um den Film, geht es um die Person, die es wirklich gegeben hat, die wirklich existiert hat. Karl Werner Lothar Koch mit gebürtigem Namen. Kurz ab jetzt nur noch Karl Koch. Wenn nicht der erste deutsche Hacker überhaupt. Und wenn nicht das, dann wenigstens einer von den ersten deutschen Hackern. Ja, genau. Von 1998. Einfach gut. Kann man machen. Regie. Regie hat geführt Hans-Christian Schmidt. Ein Regisseur, den ich gar nicht kenne. Und auch gegoogelt und gesucht habe und nichts von ihm kannte, weil ich da gesehen habe, bis auf diesen Film. Ja, da hatte mir auch jemand gesagt, der hätte gemacht, hier, nach 5 im Urwald, das kenne ich auch nicht. Nee, weiß nicht, was das ist. Und demzufolge kann ich leider nicht viel zum Regisseur erzählen. Tut mir sehr leid, hätte ich gern gemacht, ist aber nicht drin, weil ich nichts von dem weiß. Ich weiß nur, dass er ein bisschen länger schon Regie führt bei Filmen und auch ein bisschen oldschool ist, so ein bisschen schön, ja, schon in den 70er Jahren, meine ich, hat er schon was gemacht, oder? In den 70er Jahren, ich glaube, der kommt aus den 70er Jahren, wurde da geboren. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, denn wie gesagt, ich kenne nichts von dem. Und damit muss ich auch den Punkt Regie schon beenden. Dann müssen wir halt zur Besetzung kommen, ja? So, die Hauptrolle des Karl Koch wird gespielt von August Diehl. Ja, kein No-Name, ne? Da ist was am Klingeln, klar, natürlich, Inglourious Basterds. Da spielt er nämlich den General unten in der Kellerkneipe, der die Inglourious Basterds da unten auflaufen lässt, enttarnt, und dann kommt es zu dem Schießerei-Massaker, ne? Da ist er bekannt für. Der ist auch bekannt für das Parfüm. Buddenbooks, das, was jedes Weihnachten und jedes Ostern nochmal läuft. Dann ist er noch bekannt hier für Kursk, diese Tragödie mit dem U-Boot. Ja, wisst ihr, da damals mal so ein U-Boot gesunken ist und man sucht die Leute zu befreien versucht und so. Und Salt, ja, dieser Hollywood-Mumpitz. Noch viele, viele andere. Und für die Rolle bei 23 hat der Diehl den Deutschen Filmpreis bekommen. Ne? Das ist schon was. Das ist die Hauptrolle, Karl Koch. Dann gibt es noch eine zweite Hauptrolle, die kann man so nennen, weil das ist sein Best Buddy. Der wird nur David genannt. Ja, das ist dann sein Studentenkommilitone oder sein, ja, mehr als sein bester Kumpel. Der wird gespielt von Fabian Busch. Den kennt man aus Er ist wieder da. Der Untergang, Aufbruch ins Ungewisse und viele Fernsehfilme. Ja, die ganzen Krimi-Klassiker wie Soko oder Tatort sind auch wieder mit vertreten. Und dann gibt es noch so zwei Nebenrollen, die aber eigentlich durchaus wichtig sind, deswegen wäre eine Nebenrolle schon zu schwach definiert. Da gibt es einmal den Pepe, der gespielt wird von Dieter Landouris. Den kennt man auch aus deutschen Fernsehfilmen, die mit Krimi zu tun haben, Soko auch, ja. Und dann gibt es da noch den Lupo und der wird gespielt von Jan-Gregor Kremp. Den kennt man aus Go West, Schrotten. Und auch solchen Soko- und Tatortstreifen ist er dann durchaus vertreten, öfter dabei. Ja. Und mit den Rollen müssen wir jetzt auch schon belassen, weil eigentlich spielt das gesamte Spektakel, handelt sich nur um diese vier Leute, dreht sich nur um diese vier Leute, handelt nur von denen und deren Interaktion miteinander. Ja, wahre Begebenheiten, sagt man. Ne? Der Film wurde natürlich so sehr an wahren Begebenheiten orientiert oder so dargestellt, wie ich nur herausfinden kann. Zum Beispiel fand ich auch heraus, dass einige Dinge nicht so wirklich sind. weil die Film stilistischen Mittel eingehalten werden mussten oder schöner gemacht werden mussten. Deswegen mussten einige Dinge vielleicht nicht so dargestellt werden, wie sie sind, oder verzögert oder verschnellert. Was dem aber keinen Abbruch tut, denn die Hauptstation in Karl Kochs Leben kann man durchaus als existent bezeichnen, die dann dargestellt werden, und das ist durchaus gut, ja. Diese Schlüsselmomente in seinem Leben wirken und verwirken. Leider. Ja. So ist es auch mit den Namen. Zum Beispiel, ich glaube, der Pepe, der im Film, der Pepe, das ist ein Drogendealer, ja. Und dieser Lupo, das ist ein Entwickler, ein Computerprogrammierer. Aber der Pepe hieß, glaube ich, im richtigen Leben nicht Pepe, sondern Pedro. Naja, aber okay, das ist nicht so schlimm. Das war dann erstmal als Ausflucht. Kommen wir mal zum Plot. Von dem ich nicht so viel erzähle wie von der Person selber, von Karl Koch. Wie gesagt, Hacker aus Deutschland, vielleicht der erste, und wenn nicht, dann auf jeden Fall unter den ersten Hackern aus Deutschland. Ja? Karl Koch, geboren 1965 in Hannover, als Karl Werner Lothar Koch, ne? Hatte es nicht einfach. Mutter starb früh, Vater war Alki und auch streng demzufolge. Und er war ja sehr naturwissenschaftlich interessiert. Er hat sich dafür so Astronomie zum Beispiel begeistert und war auch schon sehr früh mit den Computers unterwegs. Ne? Hat in der Schule einen kleinen Nebenjob gehabt, konnte sich dafür seinen eigenen ersten Computer kaufen. Ich meine, es war ein Commodore, und der hat den sich 1982 hat er sich seinen eigenen Computer selbst gekauft. Verdammt, da bin ich ja nicht mal, da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Oder ein Jahr auf die Welt gewandelt. Und sein Computer war ein Commodore. Und mein erster Computer, den ich zur Kommunion bekommen habe, war auch ein Commodore. Also, da kann man schon mal Parallelen finden. Ne? Es ist geil. Der Film spielt in den 80er Jahren vor Mauerfall, vor der Wiedervereinigung. Hauptsächlich dort, ja, und wird auch cool stilistisch da dargestellt. Zum Beispiel müssen die hin und wieder mal nach Berlin, weil die von Hannover nach Berlin müssen für etwas. Und da war ich auch, zu meiner Zeit war ich mit meinen Eltern auch schon vor dem Mauerfall. Wir waren da, glaube ich, durchgefahren, und ja, also das ist schon ziemlich krass dargestellt gewesen. Und also sehr authentisch. Kleine Ausschweifer zurück, also dieser Vater, der so streng ist, schenkt dem Sohn mal ein Buch. Das ist von der Trilogie, von der Trilogie Illuminatus, meines Wissens nach der zweite Teil, der Goldene Apfel. Geschrieben ist die ganze Trilogie von Robert Anton Wilson und Robert Shear, meine ich. Ja? Und von Robert Anton Wilson habe ich schon ein Buch gelesen, also demzufolge, mich wundert nichts. Gut. So, dieser Junge, der nimmt das Buch sehr ernst, frisst es, und es prägt sein Leben. Tatsächlich, weil da drin auch eine Schattenregierung erwähnt wird, eine dunkle Instanz, die die Welt im Hintergrund kontrolliert und ja, die Fäden zieht, und ja, und in diesem Buch gibt es so einen einsamen Helden, der in einem goldenen U-Boot rumreist, der heißt Hagbard Selayne, und der hat einen besonderen Computer in seinem U-Boot, der besondere Sachen berechnet, und den Namen des Computers gibt er seinem ersten Commodore, ja, den man sich selbst leisten kann. So sehr prägt ihn dann also tatsächlich diese Buchtrilogie. Als dann später auch noch der Vater stirbt, vermacht er dem 240.000 D-Mark, mit denen er erstmal Gas gibt. Aber so einer ist er nicht, er gibt die Hälfte seinen Geschwistern, und dann geht er nach Hannover da und kauft sich da oder mietet sich in eine Wohnung und macht daraus erstmal so eine Kommune, ja, so eine autonome Kommune. Und da lädt er Leute ein, schmeißt Partys, und da sind dann auch schon die ersten Entwickler, die ersten ITler, die ersten Hacker, Hacktivisten, sag ich mal, und sitzen da mit ihren hässlichen Kleidern, mit ihren, mit ihren grauen Kisten, löten, bevor sie die erste Zeile tippen, erstmal Platinen zurecht, ja, also richtig oldschool, wie das früher war, da musste noch jeder am Lötkolben bedienen können, ein bisschen hier die mit der dritten Hand noch was klemmen und dann zurechtlöten, damit das Ganze auch später irgendwann mal ein Bildschirm irgendwie ein Bild brachte oder was, oder... Zauberhaft, zauberhaft. Zu dieser Zeit, wo er das dann gestartet hatte, begann auch schon sein Hacktivism, so sagt man, ja, er nannte sich in den Internetforen, die es damals gab, tatsächlich als Synonym Hagbard Selayne. war unterwegs, hat die Kommunen dann immer besucht, hat selber welche aufgebaut und das ist auch belegt. Zum Beispiel hat die Kommune aufgebaut Leitstelle 511, die gibt es immer noch, angeblich gibt es die immer noch. Das ist ein Ableger, eine Zweigstelle vom Chaos Computer Club gewesen, Chaos Computer Club Hannover, denn er hat Chaos Computer Club Hannover mitgegründet, denn das erwuchs aus einem kleinen Computerclub, der hieß Café Fillmore, ja, ist egal. Also der hat wirklich was bewegt, der hat wirklich was getan, der hat da wirklich, also den Stein ins Rollen gebracht in Hannover. Den Chaos Computer Club mitbegründen, das ist schon eine Ansage, oder? Ja, und das ist halt eben tatsächlich so gewesen, oder? Da muss man schon sagen, Wahnsinn. So, jetzt geht der Film so ab, dass die da ihren Hacktivism betreiben und ja, immer so ein bisschen, ja, wie die Autonomen halt früher so gemacht haben, immer dann über die Regierungen reden, über wie macht man was, wie macht man das, wie kann man sich engagieren, wie mit der Computerzeit, wo die gerade die Computerzeit, wo die hochkam, weißt du, wo das Ganze blüht und erglüht ist und man auch gar nicht weiß, so wie bei Facebook, wir wissen gar nicht, was es ist, wir wissen gar nicht, was es kann, was es werden wird. So ungefähr ist dann diese Stimmung da unter dieser Aufbruchsgeneration, dieser Hacktivisten, ja, die dann einfach Gas geben, sich damit beschäftigen, sich reinlesen, sich nichts vorkauen lassen, alles immer selber und dann immer ihre Foren, ihre Grüppchen, Informationen, dies, Informationen, das miteinander gerne austauschen, teilen und auch den anderen zur Verfügung stellen, denn das Credo vom Karl Koch ist antifaschistisch angehaucht, aber auch ein bisschen korrekt, ja. Information soll jedem immer verfügbar sein. Da muss man keinen haben, der Information zurückhält zu irgendwelchen Vorteilen oder noch schlimmer zu anderer Nachteile. Ja, und solche Dinge, da ist er vollkommen gegen. Der ist also ein Freigeist in der Hinsicht und sagt, ja, die Information, das muss jeder kriegen und auch kein Vorteil für Mächte, für Staatsmächte und so, ja. Und ist aber immer noch die ganze Zeit am Trippen mit den Illuminaten, Verschwörungstheorie. Auf seine Party schmeißt er auch dann, wenn er Party schmeißt, zum Beispiel gibt es eine Situation, da schmeißt er eine Party, da lädt er ein Mädchen, hat vielleicht ein bisschen so Interesse an ihm und dann gehen die auf ihr Zimmer, auf sein Zimmer und dann erzählen, was man so als Pärchen tut, passiert da nicht, sondern er erzählt ihr gleich mal das Buch, was da alles passiert und da tönt die jetzt nicht wirklich an, aber naja gut, so ist er halt, ne, der Karl Koch, da machst du nichts. Ja, also Nerd ist er jetzt nicht so per se, er ist ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ein hängengebliebener Feingeist. Ja, genau. Vielleicht, wenn er das Buch nicht gelesen hätte, wäre er vielleicht nicht so geworden oder vielleicht wäre er das nicht geworden, was er, ja, okay, das muss man dann ausklamüsern. Ja, also, dann macht er seine Partys und diese Kommune wächst zusammen und er trifft diesen coolen Kumpel David, mit dem er dann immer durch dick und dünn geht, die drehen sich Dübel, qualmen die sich weg, alles easy, alles cool und aktivieren, ja, mit ihren Aktivistengruppen. Müssen hin und wieder mal für Nachschub sorgen, treffen dann auch jemanden, der heißt dann dieser, das ist dann dieser Pepe, der Grasdealer, ja. Und da holen sie dann Gras ab. Und durch den Pepe lernen sie dann im Laufe der Zeit, während sie weiter ihrem Studium nachgehen, ne, kiffen sie und ja, so treffen sich am Campus und so weiter. Und so, was so Studenten einfach immer so machen, ne. Und wenn sie zu diesem Pedro gehen, kaufen sie halt Gras. Pepe. Naja, Pedro ist auch richtig gut. Zum Pepe kaufen sie Gras, ja. Und dann treffen sie durch den Pepe. Der Pepe hat eine Idee und schlägt den vor, ein Treffen mit jemandem durchzuführen, der Lupo heißt. Pepe kennt den Lupo, Lupo kennt den Pepe, aber Lupo kennt noch nicht David und Karl. Der möchte die bekannt machen, weil der Lupo soll auch ein Computeraffiner sein. Er ist ein Programmierer bei der Continental und ja, dann denkt der Pepe sich, vielleicht ist das Synergieeffekt. Ja, okay. Also führt er die eines Tages mal zusammen. Und der Lupo ist begeistert von denen, sagt, ja, wow, cool, coole Sache. Und die sind auch nicht unbedingt schlechter Laune, ne? Und dann kommt das eine zum anderen und der Lupo, der hat eine Idee. Denn der Lupo hat die Idee, Auftragshacks durchzuführen. Für Entgelt. Okay, cool. Die denken sich, wow, lass uns mitmachen. Und so kommt das eine zum anderen. Und dann hacken die im Auftrag von Lupo und Lupo hat auch noch Auftraggeber hinter sich. Und kriegen dann für den ersten Hack Kohle, kriegen für den zweiten Hack Kohle. Und irgendwann müssen sie auch zu den Auftraggebern hin, das wird noch interessanter. Da müssen sie tatsächlich nach Berlin, da müssen sie echt in die russische Zone. Und da sieht man auch diese ganzen Bilder früher von diesen, ja, großen Eingangshallen, da von den großen Gemälde dann oder nur karikativ dargestellte Köpfe von Stalin, wie die da über der Eingangshalle thronen und das ist schon das authentisch genug gemacht, würde ich sagen. Geiles Zeug, wirklich. Ja, und dann geht es so weiter und so weiter und Pepe versorgt die mit Weed und der Karl Koch, der versinkt in der Welt. Ja, der hackt dann und spioniert rum und fühlt sich da total, oh, wow, das ist so mysteriös, was finde ich denn da alles? Was? Und das beflügelt natürlich seine Paranoia und seine Überzeugtheit, dass das Buch richtig ist, noch mehr. Und dann, ja, dann glaubt er dem Mist noch mehr und fühlt sich selber so wie der Hackbatzelein, der jetzt diesen Vögeln auf den Schlichen ist und ja, kann sich damit identifizieren und driftet immer mehr so ein bisschen ab in diese Wahnvorstellungen, ja, und auch in eine Art Paranoia, ne? Und wo die Auftragshacks dann immer, ja, komplizierter werden, wird es natürlich krass, weil dann brauchen die länger, die brauchen teilweise länger oder müssen länger arbeiten, dann kommt ein kleines Hilfsmittel ins Spiel, harte Droge, das Kokain. Und das geht noch weiter und dann, ja, müssen die Kokain, und dann macht die Paranoia natürlich nicht gerade besser vom Karl Koch, ne? Und dann, ja, und dann kommt's, wie es kommen muss. Der bricht zusammen, der arme Junge, der hält das nicht aus. Er kommt damit nicht zurecht mit der ganzen Belastung. Und dann kommt er in eine Klapse und dann kommt er wieder da raus. Die Kumpels besuchen den zwar, aber der versucht da nichts mehr zu machen. Der will sein Leben richten und der versucht dann, macht einen normalen, einfach einen normalen Job als Fahrer. Und ja, und tritt dann viel zu früh ab von uns. Ein Genie ging viel zu früh von uns. Unter aller mysteriösten Umständen. Wenn ich euch jetzt frage, wie alt er wohl war, an welchem Tag und an welchem Monat er starb, meint ihr, ihr wüsstet die Antwort? Ich denke schon. Nebenbei sei zu sagen, dass der Kerl tatsächlich Bekanntheit erlangt hat, in dieser Zeit, um Lupo zu arbeiten, für den sogenannten KGB-Hack. Dafür wurde er bekannt. Man sieht sogar in dem Film, wie das dargestellt wird, dass der versucht, Passworte zu, also sich an eine Seite einzuloggen. Und dann wird die Technik Brute Force gezeigt. Ja, also was ist Brute Force? Das ist einfach mit der rabiatesten Methode, die es gibt, ins System reinzukommen. Man versucht einfach Passwort und Username und Passwortkombinationen aus. So in einer Endlosschleife liest man sich eine Datei ein, wo die Kombinationen sind, verfrachtet die kurz an diesen Screen in die zwei Felder und drückt und issued dann Enter. Ja, bis man da 350.000 Passworte durch hat. Das wird auch gezeigt. Und die Alternative, die sie sich einfallen lassen, ist natürlich Phishing. Phishing ist Abgreifen. Man fischt diese realen Zugangsdaten von irgendwelchen Usern in der Hoffnung, dass da sich jemand vertickt oder nicht auf die Seite genau hinguckt, dass das ein Fake ist. Dann gibt er die Daten ein, man hat die abgefischt und muss nicht mehr Blutforcen machen, weil man wirkliche Login-Daten hat. Das wird auch dort gezeigt. Und das ist mehr als authentisch, oder? Also richtig cool. Richtig cool. Dieser KGB-Hack hat den zu dieser ominösen Berühmtheit verholfen. Ja. Aber dadurch wurde er auch, also er wurde auch entdeckt. Von einem Astrophysiker aus den USA, der an seinem Großrechner für seine astrophysikalischen Klamotten den Großrechner braucht und Spuren gefunden hat. Von einer minimalen Telefoneinheit von, ich glaube, 70 Cent, 75 Cent, irgendwoher von sonst wo. Der verfolgt die Spur und dann kommt er denen auf die Schliche. So kommt raus, dass Karl Kochs Gruppe, da ist noch einer, hieß, glaube ich, Urmel und weiß nicht, wie der andere hieß, ist jetzt auch egal, vergessen, hier habe ich mir nie aufgeschrieben, aber ja, der hatte so eine kleine Crew, mit denen hat er dann auch noch ein bisschen ein paar Hacks gemacht und die sind aufgeflogen dann. Der Astrophysiker hat übrigens über diese Entdeckung ein Buch geschrieben und hat das Kuckucksei genannt. Ob das jetzt treffend formuliert ist oder nicht, dürft ihr entscheiden. Also, ein junger, aufstrebender, naturwissenschaftsbegeisterter, computeraffiner Mensch wird durch ein Buch so ins Leben fehlgeleitet, geführt, dass zwei Drogen reichen plus ein Computer, um den aus dem Leben zu fegen. Keine Frage, der hat wirklich Großes bewirkt für die deutsche Computerszene, für die initiale Hackerszene, für all das, was vorher Bedeutung hatte. Ja? Wie ich schon gesagt habe, da sitzen sie da und löten erstmal, bevor irgendeine Zeile geschrieben wird, mit ihren wunderschönen grauen Pullovern auf einer beigen Hose, ja, und oben ein Haarkranz. Aber die Seiten- und Hinterhaare noch bis zum Rücken, bis zu den Schultern. Ja, Kornbrille, zwei Schneidezähne mit riesengroßem Abstand, schön gelb, so wie der Dieter von, der Dieter Krebs hier als Rolle im Ich bin der Madin, ne? Genau so, so sehen sie da alle aus, weißt du? Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr Handwerk hatten die drauf. Und also ich selber als IT-affiner Mensch, als Programmierer muss sagen, das ist geil. Das ist wirklich geil. So, wie gesagt, da ist einer zu früh von uns gegangen. Pff. Schade, schade, schade. Verbrannte Leiche im Wald gefunden. Ich sag mal so, die meisten in den anderen Hollywood-Filmen verkohlen ihre Leiche bis zur Unkenntlichkeit. Vielleicht ist gar nicht so alles, wie es scheint. Kommen wir zur Beurteilung. Also, seien wir mal ein bisschen digitaler heute. Film, der in den 80er Jahren spielt. Geht um IT-Computer. Ist auf einer wahren Begebenheit. Ist eine deutsche Tragödie. Und authentisch. 5 Pluspunkte. Ich habe keinen Minuspunkt gefunden. 10 von 10 Biers. Danke. Musik ist super geil platziert. Da sieht man die, hört man die 80er Jahre raus. Die Plätze dort, wo sie in Berlin besuchen. Also ich war mit meinen Eltern da so ungefähr so einer Zeit in Berlin durchspazieren. Da waren diese Schaufenster in der Mitte von der Einkaufsstraße. So Schaufensterkuben, ja, so aus Glas, so Vierecke. Die waren alle eingeschlagen von irgendwelchen Autonomen, zertrümmert. Ich weiß nicht genau. Also ich finde, das ist ein gelungenes Ding. Das ist definitiv ein gelungenes Ding. Ich gebe 10 von 10 und das ist, wie es scheint.